in unserer Gemeinde in Bornheim hatten wir vor einiger Zeit eine Predigtreihe über die Frucht des Heiligen Geistes. Es war eine Predigtreihe, die insgesamt 9 Predigten umfasste. Über die Frucht des Heiligen Geistes ist im Galaterbrief geschrieben. Ich lese uns einmal den Predigttext vor, Galater 5, Vers 22 und Vers 23. Da heißt es: Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Insgesamt also 9 Eigenschaften, 9 Früchte, die der Heilige Geist bei einem Christen hervorbringen soll. Über jede Frucht wurde eine Predigt gehalten. Unser Pastor hatte mich gebeten, über die letzte Frucht zu predigen, also über Keuschheit. Im ersten Augenblick war ich etwas irritiert und dachte, eine ganze Predigt zum Thema Keuschheit. Keuschheit verbindet man ja zunächst einmal sexuelle Enthaltsamkeit. Das ist eigentlich mehr ein katholisches Thema. Priester, die Mönche, die Nonnen, die sind ja verpflichtet, zölibatär, also sexuell enthaltsam zu leben. Und dann in einer evangelischen Freikirche soll ich darüber eine ganze Stunde predigen. Das irritierte mich etwas, bis ich dann, wie sich das für einen Prediger gehört, in das griechische Neue Testament hineingeschaut und mir den Begriff einmal genauer angeschaut habe, den Martin Luther mit Keuschheit übersetzt. Sie sehen, der griechische Begriff enkrateia, und er hat eigentlich ein viel weiteres Bedeutungsspektrum. Da ist nicht nur sexuelle Enthaltsamkeit mit gemeint, also das klassische oder die klassische Bedeutung von Keuschheit, sondern die anderen Übersetzungen spiegeln das wieder. Etwa die Elberfelder, sie übersetzt mit Enthaltsamkeit, oder die Einheitsübersetzung mit Selbstbeherrschung. Und das ist eigentlich die beste Übersetzung von enkrateia, Selbstbeherrschung. Und als ich über diesen Begriff etwas genauer nachdachte, dann fiel mir auf, der ist eigentlich sehr aktuell. Selbstbeherrschung, Disziplin, die brauchen wir alle irgendwo. Wenigen Wochen findet ja die Winterolympiade in Russland statt. Und wenn man das Leben der Athleten über einen längeren Zeitraum beobachtet, dann stellt man sehr schnell fest, diese Athleten leben enorm selbstbeherrscht, enorm diszipliniert. Etwa was die Nahrungsaufnahme angeht, was das tägliche Training angeht. Jeden Tag 4, 5, 6 Stunden trainieren sie Muskelaufbautraining und anderes. Hohe Disziplin, hohe Selbstbeherrschung, damit sie auf einen bestimmten Tag, zu einer bestimmten Stunde topfit sind und möglichst die Goldmedaille erzielen können. Selbstbeherrschung, wir brauchen es auch für unser normales Leben. Wir hörten eben bei der Umfrage: Ich wünsche mir, dass mein Papi nicht zu lange und zu viel vor dem Computer sitzt. Das hat auch mit Selbstbeherrschung zu tun. Habe ich mich im Griff, im Blick auf mein Leben? Kann ich mich kontrollieren? Das ist letztlich das Thema von enkrateia, Selbstbeherrschung. Ja, und darüber wollen wir heute Morgen hier bei Ihnen in Rheinbach, liebe Gemeinde, nachdenken. Man kann mehrere Bereiche, bestimmt 5, 6, 7 Bereiche und noch mehr aufzählen, wo Selbstbeherrschung wichtig ist. Ich habe einfach mal 3 ausgesucht. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob das die 3 wichtigsten sind, aber es sind 3 wichtige Bereiche, die wir uns genauer anschauen wollen. Zunächst also Selbstbeherrschung im Bereich der Sexualität. Zur Frucht des Heiligen Geistes gehört es auch, dass ein Mensch sich sexuell im Griff hat. Dass dies vor 2000 Jahren gesagt wurde, zeigt uns, das war damals auch schon ein Problem. Nicht erst heute ist das ein Problem. Es ist ein altes Problem, mit dem die Menschheit schon sehr lange zu kämpfen hat. Die Bibel ist an dieser Stelle klar und eindeutig. Sie sagt, Sexualität gehört in die Ehe und nur in die Ehe. Das heißt, voreheliche Sexualität, nebeneheliche Sexualität, sprich Ehebruch, Bisexualität, Homosexualität und was es sonst noch gibt an verschiedenen Formen, die heute ja weitgehend akzeptiert sind in unserer Gesellschaft, sind unbiblisch, sind Sünde, sind gegen Gottes Willen. Nur sexuelle Betätigung in der Ehe ist nach Gottes Willen. Das ist eine anstößige Botschaft. Wenn man die heute so von der Kanzel verkündigt, muss man sich durchaus auf Gegenwind einstellen. Und wenn man die im öffentlichen Leben irgendwo verkündigt, wird es noch viel kräftigeren Gegenwind geben, dann wird es einen Orkan geben. Denn unsere Gesellschaft lebt schon lange nicht mehr nach diesen Maßstäben. Ich las eine Statistik über die Frage voreheliche Sexualität. Mindestens, es gibt ja keine ganz genauen Zahlen, aber mindestens 90% haben heute vorehelichen Sex. Mindestens 90% der Gesamtgesellschaft. In christlichen Gemeinden weiß man das nicht so genau. Man hatte vor 4-5 Jahren mal in den konservativen evangelikalen Brüdergemeinden eine Umfrage gemacht und da waren die Verantwortlichen schockiert. Umfrage war natürlich anonym. Waren die Verantwortlichen schockiert, als herauskam, etwa jeder zweite Jugendliche aus den konservativen evangelikalen Brüdergemeinden hatte voreheliche sexuelle Kontakte. Das entspricht auch etwa meiner Erfahrung, wenn ich Hochzeiten, Trauungen habe, dann frage ich die Paare vorher, ob sie sexuell enthaltsam gelebt haben. Wie häufig kommt dann das ehrliche Bekenntnis? Nein, haben wir nicht. Längst ist diese Problematik bis in unsere Gemeinden hineingekommen. Hebräer 13, Vers 4 sagt, die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett bleibe unbefleckt, denn Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Eine klare und deutliche Ansage. Manche erhalten dieses Gericht schon bei Lebzeiten. David etwa, er wurde für seinen Ehebruch hart gestraft und gerichtet. Bei anderen wird das Gericht im Jenseits geschehen. Gott ist der Souverän. Wie er handelt, können wir eh nicht verstehen. Aber Gott sagt, ich bin ein gerechter und heiliger Gott. Wer sündigt und nicht umkehrt, nicht Buße tut, wird für seine Sünde von mir gerichtet werden. Wenn das Neue Testament von Unzüchtigen spricht, dann steht im Griechischen ein Wort, das die meisten von uns kennen, Porneia, kommt das deutsche Wort Pornografie her. Es hat vor etwa 40 Jahren einen schweren Sündenfall in der deutschen Gesetzgebung gegeben. Hier in Bonn, die Regierung war damals noch hier und der Bundestag, hier in Bonn wurde Anfang der 70er Jahre ein Gesetz beschlossen, Gesetz zur Teilfreigabe der Pornografie. Was war das? Bis 1972 war Pornografie generell verboten. Dann im Zuge der 68er, der APO-Bewegung, wurde dieses Gesetz gelockert und es wurde erlaubt, pornografisches Material herzustellen. Seit dieser Zeit sind wir in Deutschland überschwemmt worden von Pornografie. Zunächst in den Printmedien, später dann in den Filmen. Das Internet ist heute voll von Pornografie. Eine Lawine ist damals losgetreten worden. Heute weiß man, ca. 50% der männlichen Jugendlichen zwischen 16 und 19 Jahren konsumieren regelmäßig pornografische Internetseiten. Diese Menschen sind oft fürs ganze Leben geschädigt. Für sie sind Frauen nur noch Sexobjekte. Sie können gar nicht mehr in einer gesunden, dauerhaften Beziehung leben. Ich wurde das erste Mal vor über 10 Jahren mit einem solchen Seelsorgefall konfrontiert. Es kam ein junger Mann, ich schätze Mitte, Ende 20, ich kannte ihn nicht, aus einer anderen Gemeinde zu mir. Ich war damals Pastor in Bornheim, klopfte an die Tür, sagte, ich möchte ein Gespräch mit Ihnen haben. Ich komme aus der und der Gemeinde, ich kann mich aber unserem Pastor nicht anvertrauen. Ich muss was loswerden. Und dann sagte er ganz freimütig und kam ganz schnell zum Thema: Wenn ich den Computer, ich bin kaufmännischer Angestellter, habe also ständig mit dem PC zu tun, wenn ich den Computer hochfahre, dann bin ich gezwungen, immer auf pornografische Seiten zu gehen. Ich komme nicht mehr los davon. Das ist wie eine Sucht, wie Alkohol oder Drogensucht. Bin verheiratet, wir haben noch keine Kinder. Wenn meine Frau das rauskriegt, ist unsere Ehe am Ende. Was soll ich machen? Das war der erste Fall, den ich hatte. Seitdem sind viele dazugekommen. Das Problem ist riesengroß und wird Tag für Tag oder Jahr für Jahr größer. Längst auch in unseren Gemeinden. Es wird wenig thematisiert, weil es ist unangenehm, darüber zu sprechen. Aber es ist längst da. Und es muss, wir haben eben die Stabsübergabe gehört, Teenagerbereich, es muss schon in diesem Alter thematisiert werden. Nicht erst die 17-, 18-Jährigen haben damit zu tun. Die jungen Leute haben ihre Smartphones. Schon mit 12 Jahren sind sie auf diesen Seiten und werden massiv beeinflusst und geschädigt. Deswegen macht das zu eurer Aufgabe im Jugendkreis, im Teenagerkreis. Ja, teilweise muss man es schon in den Kinderstunden thematisieren. Wenn die Bibel von sexueller Selbstbeherrschung spricht, meint sie nicht nur, dass ein Mann, eine Frau jeweils dem Partner treu sein sollen, dass also keine Sexualität außerhalb der Ehe laufen soll, natürlich auch keine Pornografie, sondern die Bibel spricht auch davon, dass man in der Ehe selbst beherrscht die Sexualität auslebt. Ich habe dort einen Vers aus dem Thessalonicher Brief dran geschrieben, 1. Thessalonicher 4, jeder von euch, sagt Paulus den Christen, soll lernen, mit seiner eigenen Frau in heiliger und achtungsvoller Weise zu verkehren. Nicht in gieriger Lust wie die Heiden. Frauen, Männer natürlich auch, sind keine Sexobjekte, sondern sind Menschen mit Würde. Und entsprechend haben wir sie zu behandeln. Überhaupt darf das Thema Sex für einen Christen nie das Thema Nummer 1 sein. Bei den Ungläubigen ist das vielfach so. Sex und Saufen, Fußball, Formel 1, das sind die Themen dieser Welt. Kann ich verstehen, wenn ich kein Christ wäre, wäre es bei mir vielleicht auch so. Für einen Christen soll das anders sein. Für einen Christen soll der lebendige Gott Thema Nummer 1 sein. Jesus soll im Zentrum stehen. Um ihn muss ich mein Leben kreisen, nicht um Sexualität oder Fußball oder irgendein anderes Hobby. Nichts gegen Hobbys, man kann sich für Fußball interessieren. Ich spiele auch gerne Fußball, habe es früher gerne getan, ist kein Problem. Aber es darf nie Thema Nummer 1 sein. Jesus muss das Zentrum sein, um das mein Leben kreist. Auf ihn kommt es an. Wie kann man selbstbeherrscht leben im Bereich der Sexualität? Gewiss fordert das eine gewisse Disziplin. Die Bibel nimmt dazu Stellung. Paulus sagt es einmal, 1. Korinther 7. Er sagt, ihr könnt euch doch auch mal eine Zeit lang sexuell enthalten, um in dieser Zeit zum Beispiel mehr zu beten, mehr Gottes Wort zu lesen, mehr zu evangelisieren, zu missionieren oder andere geistliche Dinge zu tun, die für euer Leben wichtig sind. Danach kommt wieder zusammen, sagt er, damit euch der Teufel nicht versucht. Eine ganz realistische Aussage von ihm, nachzulesen in 1. Korinther 7. Zu einem Rabbi kam einmal ein junger Familienvater, der mit Anfang 30 schon 5 Kinder hatte. Er sagte zum Rabbi, wir haben schon 5 Kinder, und das ist genug für uns. Wir sind gesundheitlich und auch finanziell am Limit. Aber was soll ich tun, damit meine Frau nicht erneut schwanger wird? Der Rabbi überlegte einen Augenblick und sagte dann, trink Orangensaft. Orangensaft? Fragte der junge Mann ungläubig. Orangensaft? Ja, sagte der Rabbi, trink Orangensaft. Und wann soll ich ihn trinken? Vorher oder nachher? Anstatt, war die kurze Antwort des Rabbis. Anstatt, das heißt Selbstbeherrschung. Anstatt, kurz oder knapp, hat dieser kluge Mann eine wichtige Wahrheit zusammengefasst, die wir als Christen vielleicht wieder neu entdecken müssen. Nie darf ich ein Sklave meiner Begierden werden. Im Gegenteil, ich muss sie im Griff haben. Jesus Christus hat uns befreit. Wir sollen nicht Sklaven unserer Lüste sein, sondern ich soll sie im Griff haben. Selbstbeherrscht leben im Bereich der Sexualität. Ein zweiter Punkt, Selbstbeherrschung im Bereich der Medien. Das explosionsartige Anwachsen des Medienmarktes macht folgender Vergleich deutlich. Vor 30 Jahren gab es in Deutschland 2 Fernsehprogramme und dann das dritte Programm, das Landesprogramm, also hier in NRW ist es ja WDR, also insgesamt 3 Fernsehprogramme. Dann im Jahre 1984 wurde das Privatfernsehen eingeführt und Sie alle wissen, seitdem sind wir überschwemmt worden mit neuen Sendern und ungezählten Programmen. Heute kann man aus über 100 Programmen, wer Fremdsprachen kann, aus hunderten Programmen auswählen. Zusätzlich dazu ist dann das Internet gekommen seit etwa 1990. Das heißt, wir werden heute mit einer Fülle von Informationen konfrontiert. Leute haben mal errechnet, der moderne Mensch, sagen wir mal der 20-jährige junge Mensch, muss heute in einem Jahr so viel Informationen verarbeiten, wie vor 100 Jahren ein Mensch im ganzen Leben zu verarbeiten hatte. Können Sie sich vorstellen, was wir heute an Informationen bekommen? In einem Jahr so viele Infos, wie früher die Leute im ganzen Leben zu verarbeiten hatten. Dass uns das überfordert und dass nicht wenige, auch Psychologen, davon reden, dass wir eine gewisse Informationsaskese einüben müssen, um nicht unterzugehen in den Informationen, in der Informationsflut. Das kann man verstehen. Die Medien, sie wurden in der Vergangenheit, werden manchmal heute noch als die 4. Macht im Staate bezeichnet, nach Legislative, Exekutive und Judikative. In Wahrheit sind die Medien die 1. Macht im Staat. Nichts beeinflusst uns Menschen so viel wie die modernen Medien. Unsere Kinder, wir können sie noch so gut erziehen zu Hause, innerhalb kurzer Zeit, wenn sie ein gewisses Alter haben, werden sie viel stärker von den Medien geprägt als von uns. Und die Gemeinde spielt sowieso kaum eine Rolle, nur ganz am Rande. Die Medien sind heute die Macht Nummer 1. Eltern und Schule haben weniger Einfluss. Stars und Sternchen sind die Vorbilder Nummer 1 geworden. Wenn Germany's Next Topmodel-Gewinnerin blond ist, dann gehen den Friseurgeschäften die blonden Farbtöne aus. Und wenn der DSDS-Gewinner die Haare gelt, dann laufen in den folgenden Wochen fast alle Jungs mit gegelten Haaren durchs Land. Die Menschen sind wahnsinnig beeinflussbar und manipulierbar. Für Christen ist es wichtig zu wissen, dass die Leute, die hinter den Medien stehen, in der Regel keine Christen sind und auch überhaupt nicht an Gott glauben. Es gibt in keiner Berufsbranche so viele Atheisten wie unter den Redakteuren, Journalisten. Keiner Berufsbranche. Es gibt Medien, die haben sich ganz bewusst zum Ziel gesetzt, den christlichen Glauben zu bekämpfen, wenn möglich abzuschaffen. Ein Medium ist der Spiegel, das bekannteste und auflagenstärkste deutsche Nachrichtenmagazin. Einmal wöchentlich erscheint es. Der Gründer, Rudolf Augstein, war ursprünglich katholisch, war gefrustet über die katholische Kirche, ist ausgetreten Und ein Ziel seines Blatts, er ist inzwischen gestorben, der Rudolf Augstein, aber das Blatt wird mehr oder weniger im gleichen Geiste weitergeführt. Ein Ziel des Spiegels war es, das Christentum, besonders die katholische Kirche, zu bekämpfen und die christlichen Werte zu unterminieren. Bis heute tut das der Spiegel. Wenn Sie Spiegelleser sind und zum Beispiel vor Weihnachten ein Exemplar kaufen oder vor Ostern, dann werden Sie immer Artikel finden, die die christliche Botschaft, zum Beispiel, dass Jesus Mensch geworden ist, ist eine Legende, das ist Quatsch, das glaubt kein Gebildeter mehr, schweige denn ein Theologieprofessor, oder dass Jesus von den Toten auferstanden ist, völliger Humbug, das ist der Tenor aller Spiegelartikel zum christlichen Glauben. Was für den Spiegel gilt, gilt mutatis mutandis, also mit gewissen Abänderungen, auch für viele andere Nachrichtenmagazine. Ob die Süddeutsche, die Frankfurter Rundschau, dort treffen sich die Atheisten. Der christliche Glaube soll bewusst und gezielt zurückgedrängt werden. Der Einfluss in der Gesellschaft des christlichen Glaubens soll geschwächt werden. Haben Sie schon mal beobachtet, wenn in Köln einmal im Jahr der sogenannte Christopher Streets Day stattfindet, die Schwulen Parade, Homosexuellen und Lesbenparade, dann wird in jeder Nachrichtensendung ausführlich darüber berichtet. Einmal im Jahr findet in Berlin ein Marsch für das Leben statt. Da protestieren einige tausend Christen gegen die Abtreibung in Deutschland. Es wird totgeschwiegen. Höchstens ein ganz kleiner Absatz in Frankfurter Allgemeinen Zeitung oder in der Welt. Das ist es. Ansonsten wird es totgeschwiegen. Christen werden gezielt hinausgedrängt. Warum sage ich das? Wir kommen an die Medien nicht vorbei. Wir müssen die Medien benutzen. Sie gehören zu vielen Jobs dazu. Aber wir müssen lernen, mit den Medien gezielt umzugehen. Medien haben einen wahnsinnigen Einfluss. Sie beeinflussen uns viel stärker, als wir es glauben und denken. Wir müssen lernen, selektiv mit Medien umzugehen. Wir müssen neu den Ausknopf lernen zu betätigen. Uns nicht einfach abends blind vors Fernsehen zu setzen und das ganze Programm reinziehen. Oder das Internet von einer Seite zur anderen surfen, stundenlang. Viele Programme, viele Seiten sind schädlich. Die Wirkungen sind meistens langfristig zu sehen, nicht kurzfristig. Meistens langfristig. Ich warne Sie vor den Medien. Bringen Sie es Ihren Kindern auch bei, damit umzugehen. Ich möchte zum letzten Punkt kommen, Selbstbeherrschung im Bereich von Nahrungsaufnahme und Konsum. Manche von Ihnen werden vielleicht denken, jetzt hat er uns schon das Fernsehen madig gemacht, jetzt will er uns auch noch Essen und Shoppen verbieten. Ja. Das kann ich mir vorstellen, aber ich will Ihnen überhaupt nichts verbieten, das ist gar nicht mein Auftrag, aber ich will Sie auf gewisse Dinge aufmerksam machen, die in unserer Gesellschaft nicht mehr gut laufen. Und wir sind Teil unserer Gesellschaft und wir müssen lernen, dies wahrzunehmen. Wenn man die Gefahr wahrgenommen hat, dann erliegt man ihr schon nicht mehr so leicht. Und wir müssen auch lernen, ein wenig gegen den Strom zu schwimmen und uns nicht mitreißen zu lassen. Deswegen auch dieses Thema Selbstbeherrschung im Bereich des Konsums. Konsum wird heute ein Stück weit zumindest als Lebenssinn dargestellt. Die Gesellschaft ist auf totalen Konsum programmiert. Futtern und Shoppen als Lebenssinn. Ich lauschte mal einem Gespräch zweier junger Damen in unserer Gemeinde. Die waren beide so vielleicht um die 30 Jahre alt. Dann sagten sie, oder sie sprachen sich ab und sie wollten an einem der nächsten Wochenenden nach Paris fliegen. Und ich kriegte das so mit einem Ohr mit, nur mal um eben shoppen zu gehen in Paris. Hatten sonst überhaupt nichts vor, kein Treffen und nichts Berufliches. Nur mal eben, ich weiß nicht, von Donnerstag bis Samstag oder bis Sonntag nach Paris und die Modetempel dort besuchen und sich die neueste Mode kaufen. tief durchgeatmet, gedacht, kann man in Bonn nicht auch Kleidung kaufen? Muss man dafür nach Paris fliegen, die Umwelt verpesten, das Geld zum Fenster rausschmeißen? Ist das nötig? Für manche Leute offensichtlich gehört das dazu, eine Art Statussymbol. Ich bin bisher immer mit Bonn gut zurechtgekommen, bei allen Kleidern. Wem das nicht reicht, er kann ja nach Köln gehen. Aber bis nach Paris, nur um neuen Anzug oder um die 27. Handtasche zu kaufen und das 25. Paar Schuhe, muss das sein? Ich meine, es muss nicht sein. Sie können selbst darüber nachdenken. Ich fordere Sie heute Morgen ein wenig heraus. Ich weiß, manche werden vielleicht innerlich auch etwas gereizt reagieren. Aber denken Sie darüber nach, was Jesus Christus gesagt hat. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Wir brauchen Brot. Klar, wir dürfen shoppen gehen, Sie dürfen essen gehen und trinken gehen. Alles okay, alles erlaubt. Aber es muss uns doch dienen. Und wir müssen uns doch fragen, brauchen wir das wirklich? Wir können doch nicht nur die Konjunktur damit aufpäppeln wollen, so wie die Regierung uns das weismachen will. Wir müssen konsumieren, immer wieder Neues, immer wieder mehr, ja, damit die Leute Arbeitsplätze haben. Wo führt das hin? Man muss da auch ein bisschen mit Vernunft und Verstand leben. Und eben das Wort Jesu, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt, das ist doch wichtig und wahr. Die Seele wird doch gar nicht satt vom Materiellen, nicht wahr? Das will Jesus ja sagen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Brot steht hier nicht nur fürs Essen, sondern steht für alles Materielle. Das Materielle ist wichtig, aber es kann unsere Seele im Tiefsten nicht befriedigen. Wir sind geistliche Wesen. Wir sind so geschaffen, dass wir die Abhängigkeit zum Schöpfer brauchen. Kirchenvater Augustin hat mal gesagt, die menschliche Seele bleibt unruhig, bis sie Ruhe findet in dir, o Gott. Das ist wahr. Wir brauchen letztlich die Abhängigkeit von Gott. Wir brauchen das Leben mit ihm. Erst dann findet der Mensch zu seiner Bestimmung. Wenn er nur für den Konsum lebt, bleibt sein Leben leer. Auch wenn es vielleicht oberflächlich ein strahlendes Leben ist und die Leute, so wie sie heute im Showbusiness sind, alle lächeln und giggeln und kichern. Aber wenn man ein bisschen an der Fassade kratzt und schaut dahinter, was für ein Elend findet sich oft hinter diesem äußeren Schein der Menschen. Jesus weiß das. Und er möchte uns helfen. Er möchte uns zurückbringen auf den Weg des Lebens. Schon zu biblischen Zeiten haben Menschen ganz bewusst auf Nahrungsaufnahme für eine gewisse Zeit verzichtet. Man nennt das Fasten. Manche Mediziner empfehlen das auch heute den Menschen und sagen zum Beispiel Heilfasten, das ist gut. Eine Woche lang nur Tee. Was glauben Sie, wenn Sie das machen, was dann die erste Scheibe Brot nach dieser Woche für Sie bedeutet? Sie werden ganz anders Brot genießen. Schon wenn Sie nur mal einen Tag nichts Festes zu sich nehmen und dann wieder eine Scheibe Brot. Sie werden Gott dankbar sein, sagen, danke für diese Scheibe Brot. Sie brauchen weder Butter noch Nutella oder Wurst da drauf zu schmieren. Nur die Scheibe Brot wird Ihnen auf der Zunge zergehen. Fasten ist etwas Biblisches. Ich verzichte auf Nahrungsaufnahme für eine ganz bestimmte Zeit. Einmal, man kann das machen, Gewichtsreduzierung, durchaus sinnvoll in der heutigen Zeit, aber biblisches Fasten ist mehr als Gewichtskontrolle. Biblischen Fasten geht es darum, dass ich die gewonnene Zeit einsetze für geistliche Dinge. Im Alten Testament, auch im Neuen Testament können wir das lesen. Und dort fasteten die Menschen, wenn sie zum Beispiel ein ganz bestimmtes Gebetsanliegen hatten. Buße und Umkehr. Man war David etwa, als er gesündigt hatte und Gott sein Kind schwer krank werden ließ, dann fastete er und betete. Er suchte Gott. Ich möchte Sie fragen, herausfordern, haben Sie schon mal zum Beispiel gefastet und gebetet für einen ungläubigen Menschen, den Sie lieben und dem sie es wünschen und gönnen würden, dass er zum Glauben an Jesus findet. Haben Sie schon mal für einen solchen Menschen gefastet und gebetet? Nehmen wir an, Ihr eigenes Kind oder Ihre Mutter oder Ihr Vater oder Ihr Bruder oder Ihr Nachbar oder Arbeitskollege, zu dem Sie ein gutes Verhältnis haben und dem Sie wünschen, ich möchte, dass du auch Christ wirst. Haben Sie sich schon mal die Zeit genommen und für diese Person gefastet und gebetet, ganz bewusst? Warum denn nicht? Es ist unser Auftrag, Menschen zu erreichen. Warum sollten wir nicht auch einmal aus Liebe zu den Menschen und um Gott zu zeigen, wie wichtig uns ein Gebetsanliegen ist, auf Nahrung verzichten und sagen, ich lasse bewusst jetzt mal, was weiß ich, 3 Tage immer das Abendessen ausfallen und in der Zeit, wo ich normalerweise Abendbrot zu mir nehmen würde, von 6 bis 7 Uhr abends, gehe ich in meinem Zimmer auf die Knie und bete für meine Kinder und bete für meinen Nachbarn, den ich demnächst zur Evangelisation einladen möchte, damit er auch zum Glauben findet. Warum nicht? Wir werden erstaunliche Erfahrungen mit Gott machen. Beten und fasten. Selbstbeherrschung im Bereich des Konsums. Müssen es ganz neu einüben. Selbstbeherrschung heute noch aktuell. Meine Antwort lautet, nie war sie aktueller als heute. In der Kraft des Heiligen Geistes können Nachfolger Jesu fleischliche Begierden überwinden und nach Gottes Maßstäben in einer gottvergessenen Gesellschaft leben. Ich möchte das nochmal betonen. Aus uns selbst heraus ist es schwer möglich. Aber in der Kraft des Heiligen Geistes können wir es tun. Es geht ja um die Frucht des Geistes. Wenn der Heilige Geist uns erfüllt, dann sind wir in der Lage, selbstbeherrscht, diszipliniert zu leben. Das wünsche ich Ihnen, liebe Gemeinde hier in Rheinbach, diesem neuen Jahr 2014. Probieren Sie das mal aus. Legen Sie sich selbst eine gewisse Disziplin auf und sagen Sie, Herr Jesus Christus, du hast mich frei gemacht von der Macht der Sünde. Ich muss kein Sklave sein der Sexualität, kein Sklave des Essens, kein Sklave des Internets. Ich bin dein Diener. Ich bin frei, frei, um dir zu dienen. Und ich möchte in diesem Jahr ganz neu selbst beherrscht, kontrolliert leben. Ich möchte nicht gelebt werden, sondern bewusst leben. Bewusst für dich da sein und für die Mitmenschen. Ich möchte gegen den Strom schwimmen. Das wünsche ich Ihnen, liebe Gemeinde, für dieses neue Jahr. In diesem Sinne Gottes Segen. Amen. Wir stehen auf und ich möchte uns im Gebet leiten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort spricht, obwohl es 2000 Jahre alt ist, auch in unser Leben hinein. Es ist und bleibt aktuell. Danke, dass wir dieses Wort auch 2014 wieder hören dürfen. Und dass du uns auch in diesem neuen Jahr wieder herausforderst, zur Umkehr rufst, den richtigen Weg rufst, wenn wir vielleicht abgewichen sind, wenn wir den Weg breiter gemacht haben, als es in deinem Sinne ist. Herr, wir wollen uns deinem Reden nicht verschließen, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes das tun, was dir wohlgefällt. So hilf uns bitte auch diesem neuen Jahr, dass wir durch deinen Heiligen Geist selbstbeherrscht leben, diszipliniert leben und dann entdecken, dieses Leben ist viel reicher als ein Leben, das sich von den Lüsten und Begierden bestimmen lässt. Danke für diese wunderbare Lebensperspektive, die du uns eröffnest, durch dein Wort, durch dein Reden und durch den Heiligen Geist. Amen.